NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Oktober 2010. Deutschland zahlt die letzte Rate an Reparationen für den Ersten Weltkrieg.
An dem Tag, das war ein normaler Sonntag, da war ich natürlich dann mit Familie zu Hause, habe einen Herbstspaziergang gemacht und es waren die Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit.
3. Oktober 2010. Bundespräsident Wulff sagt im Fernsehen, was am Nationalfeiertag würdig und angemessen ist.
Die Ostdeutschen waren es, die den allergrößten Teil des Umbruchs geschultert haben. Damit haben sie unserer deutschen Geschichte ein wichtiges Kapitel hinzugefügt.
Während irgendwo in Deutschland auf einem gut gesicherten Bankenserver eine elektronische Überweisung ein viel älteres Kapitel deutscher Geschichte beendet, das eng mit diesem Tag verknüpft ist.
Die sogenannten Fundierungsschuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland von 1990 waren zu dem Zeitpunkt dann endfällig. Die eigentliche Zahlung selbst erfolgte wie üblich komplett automatisiert und völlig unspektakulär.
Mit freundlichen Grüßen der Bundesschuldenverwaltung, die damals die Schulden des Bundes nicht nur verwaltet, sondern auch bezahlt. Knapp 70 Millionen Euro in diesem Fall. An wen? Das weiß man nicht so genau.
Das sind Inhaberschuldverschreibungen gewesen, also handelbare Wertpapiere, die dann genauso anonym letztlich sich verhalten wie Geld und sonstige Zahlungsmittel.
Thomas Dress, damals Vizepräsident der Bundesschuldenverwaltung.
Viele Kunden haben die dann an der Börse verkauft, sodass wir überhaupt nicht wissen, wer am Ende dann die Papiere gehalten hat. Oft waren es dann auch die Rechtsnachfolger, also Erben. Und manch einer war ganz überrascht, dass er in seinem Depot noch so ein Papier liegen hatte. Und da mussten die Banken erst darauf aufmerksam machen.
Die Auszahlung heute vor 10 Jahren ist die letzte Tranche der letzten fälligen Zinsen auf die letzten deutschen Staatsanleihen aus den 1920er Jahren.
Wir wussten, dass wir damit sozusagen den letzten Schlussstein dieses Kapitels dann beenden, der letztlich zurückzuführen ist auf die Folgen des Ersten Weltkrieges.
Arbeit und Soldaten, der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, wird noch viele Jahre lang auf uns lasten. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Die erste deutsche Demokratie, die Philipp Scheidemann da im November 1918 ausruft, beginnt mit drückenden Hypotheken, mit finanziellen und mit politischen. Denn nach dem Krieg werden Tote aufgerechnet und Kriegskosten abgerechnet. Immer.
Es ist natürlich so, dass nach jedem verlorenen Krieg der Verlierer die Schulden bezahlen muss.
Gerd Krummeich, Düsseldorfer Geschichtsprofessor und international renommierter Experte für den Ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik.
Das war immer schon so. Und im 1870er Krieg zwischen Deutschland und Frankreich hat Frankreich hinterher 5 Milliarden an Kontributionen bezahlt, womit die gesamten deutschen Kriegsanstrengungen bezahlt waren. Aber jetzt kommt hier das Wort Reparationen ins Spiel, und zwar als die Alliierten von den Deutschen verlangen, dass Frieden erst sein kann, wenn Deutschland für alle durch sein Unrecht begangene Missstände und Kosten der Alliierten dann bezahlt hat.
Das Verhalten Deutschlands ist in der Geschichte der Menschheit fast beispiellos,
so der französische Staatspräsident Clemenceau bei den Verhandlungen in Versailles.
Die schreckliche Verantwortung, die auf Deutschland lastet, lässt sich in der Tatsache zusammenfassen, dass wenigstens 7 Millionen Tote in Europa begraben liegen, während mehr als 20 Millionen Lebende durch ihre Wunden und ihre Leiden von der Tatsache Zeugnis ablegen, dass Deutschland durch den Krieg seine Leidenschaft für die Tyrannei hat befriedigen wollen.
Und so geht es dann die ganze Zeit in den Versailler Verhandlungen, und auch der ganze Vertrag ist gespickt mit allen möglichen einzelnen Maßgaben, die direkt zusammenhängen mit der deutschen Kriegsschuld und dem deutschen Menschheitsverbrechen.
Den Siegern geht es nicht um Entschädigung, sondern um Schuld. Die deutsche Seite ist empört. Obwohl die Delegation bei den Verhandlungen gar nicht reden darf, schäumt Außenminister von Brockdorff-Rantzau.
Wir sind fern davon, jede Verantwortung von Deutschland abzuwälzen. Aber wir bestreiten nachdrücklich, dass Deutschland, dessen Volk überzeugt war, einen Verteidigungskrieg zu führen, allein mit der Schuld belastet wird. Auch in der Art der Kriegführung hat nicht Deutschland allein gefehlt.
Doch den Deutschen bleibt nichts übrig, als den Vertrag von Versailles zu unterschreiben. Auch Artikel 231.
Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die Alliierten infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben.
Von daher ist ein direkter Zusammenhang zwischen der Kriegsschuldfrage und den Reparationsfragen damals gewesen, was dann auch die ganze Zahlung der Reparationen so schrecklich vergiftet hat. Es war immer mit diesem moralischen Vorwurf verbunden, gegen den sich die Deutschen zwar nicht einig, aber alle gewehrt haben.
Novemberverbrecher,
geknechtetes Volk,
Diktatfriede,
Schandfrieden,
Kriegsschuldlüge,
tönt es von ganz weit rechts. Aber nicht nur. Die ablehnende Haltung zieht sich quer durch das politische Spektrum. Selbst Kurt Tucholsky, des Revanchismus eher unverdächtig, empfindet Versailles als Demütigung und beweist beängstigende Weitsicht.
Geben Sie uns den Vernichtungsfrieden, ist das gleiche Los beschieden unseren Söhnen und euren Enkeln. Sollen sie wieder blutrot besprenkeln, die Ackergräben, das grüne Gras? Brüder, pfeift den Burschen was! Es darf und soll so nicht weitergehen. Wir haben alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt. Nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede, das wäre Wahn. Der alte Tanz auf dem alten Vulkan.
Ich aber beschloss, Politiker zu werden,
schreibt wenig später ein österreichischer Gefreiter in seiner Autobiografie. Seine Aussichten sind gut, denn es braucht nicht viel, um das Ressentiment zu wecken. Sicher, die Franzosen haben 1,5 Millionen Soldaten verloren, ihr Land ist zerstört. Deutschland steht noch, unberührt. Das sehen die meisten Deutschen nicht. Mitleid haben sie mit ihren eigenen 2 Millionen Toten.
Das muss man sich vor Augen halten heute, wenn man die Erregung von damals verstehen will, die von links bis rechts geht, aber immer vermischt worden ist mit der Frage, wer war denn überhaupt schuld an der Niederlage? Wir waren doch militärisch fast am Siegen. 1917 hatten wir Russland besiegt und im Frühjahr 18 hatten wir fast die Alliierten auch besiegt. Und wieso haben wir dann nicht besiegt?
Ja, wieso eigentlich? Hatte Reichskanzler Friedrich Ebert die zurückgekehrten Soldaten nicht mit den Worten empfangen?
Kameraden, willkommen in der Deutschen Republik. Kein Feind hat euch überwunden. Unendliche Leiden habt ihr erduldet. Unvergängliche, fast übermenschliche Taten vollbracht. Dafür dankt euch die Heimat in überströmendem Gefühl.
Die Rechte schmiedet daraus die Dolchstoßlegende. Die siegreichen Kämpfer an der Front, hinterrücks erdolcht von vaterlandslosen Linken in der Heimat, Verrat durch Anerkennung ehrloser Politiker von Kriegsschuld und Reparationen. Durch die Unterschrift unter den Schandfrieden von Versailles.
Das ist exakt diese Mixtur gewesen, die die Weimarer Republik von Anfang bis Ende zutiefst destabilisiert hat. Es war auch der Grund für diesen abgrundtiefen Hass, der in der Innenpolitik herrschte, für diese Vielzahl an politischen Morden, die die Rechte vor allem begangen hat. Und das hängt dann wiederum zusammen natürlich mit dem Druck der Reparationen und auch der gefühlten Unmöglichkeit, die überhaupt zu bezahlen und den Ausgeliefertsein an das Ausland.
So verknüpft sich die politische Hypothek mit der finanziellen. Deutschland muss seine Überseegebiete und Kolonien abtreten und fast seine gesamte Handelsflotte plus Reparationszahlungen in Gold.
Man muss sich vorstellen, was für eine enorme Last auf dem Deutschen Reich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg lag. Es wurden zunächst festgesetzt im Januar 1921 eine unvorstellbare Summe von 289 Milliarden Goldmark in 42 Jahresraten zu zahlen. Das war ein immenser Betrag, da würde man heute irgendwo im Billionenbereich Euro sich bewegen. Dagegen hatte die Reichsregierung protestiert.
Hier wird ein besiegtes Volk an Leib und Seele vergewaltigt, wie kein Volk je zuvor,
klagt Reichskanzler Gustav Bauer 1921. Wenige Monate später einigt man sich zwar auf weniger als die Hälfte, 132 Milliarden Goldmark, droht aber mit der Besetzung des Ruhrgebiets bei Zahlungsrückstand. Es bleibt nicht bei der Drohung. 1923 marschieren 60.000 französische Soldaten über den Rhein nach Düsseldorf, Duisburg und bis nach Dortmund und verkünden den Ausnahmezustand. Zahlen kann Deutschland aber immer noch nicht.
Weil nun klar war, dass Deutschland in seinem damaligen Zustand der Wirtschaft diese Reparationen nicht würde leisten können, bemühte sich der Dawes-Plan von 1924 unter Leitung des Amerikaners Dawes um eine tragfähige Lösung der Reparationsfrage und sah vor, dass die Zahlungen nur in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft geleistet wurden. Also ein ganz vernünftiger Ansatz.
Um die Reparationen zu finanzieren, gibt die Deutsche Reichsbank internationale Anleihen heraus in Höhe von 800 Millionen Reichsmark. So richtig funktionieren will der Dawes-Plan nicht, genauso wenig der nächste, der Young-Plan von 1929, auch wieder mit Staatsanleihen. Auf 112 Milliarden Reichsmark wird die Reparationsschuld nun festgesetzt, abzuzahlen über 59 Jahre bis 1988.
Deutsche, bis in die dritte Generation sollt ihr fronen,
schreit es überall von rechtsnationalen Plakaten herab.
60 Jahre lang, alle Sekunden 80 Goldmark wollen wir nicht zahlen.
Doch dann kommt die Weltwirtschaftskrise. Kurz darauf ein Moratorium und schließlich verkündet Reichskanzler von Papen das vollständige Ende der Reparationen gegen eine einmalige Zahlung von 3 Milliarden Reichsmark.
In keiner wie immer geachteten Form wird Deutschland vom 1. Juli 1932 ab Reparationen aufzubringen haben.
Dieses Abkommen und die Schlusszahlungen wurden allerdings nicht mehr umgesetzt. Dann war schon die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die Anleihen waren von diesen Abkommen nicht betroffen. Das sind ja Verpflichtungen über Privaten. Trotzdem hat die NS-Regierung schon 1934 die Zahlungen auf diese Anleihen weitgehend eingestellt.
Am Ende zahlt Deutschland einen Bruchteil der Reparationen, die ursprünglich gefordert waren. Der finanzielle Schaden ist überschaubar, der politische nicht.
Öfter hat es kein Mensch erklärt und kein Mensch niedergeschrieben, was er will, als ich es getan habe. Und ich schrieb immer nieder, Beseitigung von Versailles.
Sein Versuch endet in der Beseitigung des Dritten Reichs, 12 Jahre später. Und nachdem wieder ein Krieg verloren ist, geht es wieder um Reparationsforderungen in Gütern und Geld. Die Alliierten aber sind zerstritten.
Die Londoner Konferenz der vier Außenminister wurde nach 17 Sitzungen abgebrochen. Die Verhandlungen scheiterten an der sowjetischen Forderung auf Reparationen in Höhe von 10 Milliarden Dollar und am Problem der wirtschaftlichen Einheit Deutschlands.
Vor allem die Amerikaner erinnern sich gut an die giftige Wirkung überzogener Forderungen nach dem Ersten Weltkrieg. Am Ende steht der Deal: Die Bundesrepublik erkennt alle Verbindlichkeiten des Alten Reiches an. Im Gegenzug werden dem jungen Staat große Teile seiner Auslandsschulden erlassen. Der westdeutsche Unterhändler, deutsche Bankchef Hermann Josef Abs.
Wir haben staatsrechtlich gesehen die Bundesrepublik mit dem Deutschen Reich identifiziert. Wenn wir es nicht getan hätten, hätten wir zugleich die Teilung Deutschlands staatsrechtlich anerkennen müssen.
Die noch ausstehenden Reparationen werden auf 1,53 Milliarden D-Mark festgesetzt. Die zahlt die BRD bis 1981. Übrig bleibt eine kleine Summe von aufgeschobenen Zinsansprüchen aus eben jenen Dawes- und Young-Anleihen der 20er Jahre. Die werden der Bundesrepublik gestundet, bis irgendwann einmal die beiden deutschen Staaten wieder vereint sind.
45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endet in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung.
Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte.
Das Geschenk kommt mit einer kleinen Zahlungserinnerung.
Das war inzwischen natürlich auch eine Frage der Kreditwürdigkeit, denn der Bund hat ja seitdem ein AAA-Rating höchster Bonität. Und auch in dem Zusammenhang ist es selbstverständlich neben allen anderen Aspekten wichtig, dass man sich da nicht bitten lässt, sondern sofort reagiert.
Über zwei Jahrzehnte stottert der Staat ab, was vom Kriege übrig blieb. Bis zum 3. Oktober 2010. Thomas Dress.
Ein bisschen hatte man natürlich schon das Gefühl, mit Geschichte zu schreiben. Und es war natürlich der finanziell letzte Akt der Vollendung der deutschen Einheit, der hier unter großer internationaler Aufmerksamkeit stattfand. Da konnte man also sich keine Schludrigkeit erlauben. Aber es war natürlich auch eine Ehre, an dieser letztlich auch historisch wichtigen Schlussaufgabe dann mitzuwirken.
Musik. Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an die letzte Rate an Reparationen für den Ersten Weltkrieg, die Deutschland am 3. Oktober 2010 zahlte. Redaktion Christina Schenk.
NDR Info.